Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Der Predigttext steht bei Johannes im 11. Kapitel. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten seine Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, eine halbe Stunde. Und viele Juden waren zu Maria und Martha gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt noch weiß ich, dass was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Maria spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Es war aber eine Höhle da und ein Stein davor gelegt. Jesus sprach: Hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Von dem Tage an war für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Liebe Gemeinde, noch einmal die Grabhöhle, noch einmal der Stein vor des Grabes Tür, noch einmal die Leichentücher und vor allem noch einmal ein Verstorbener, der nicht im Tode bleibt. Ostermotive. Wir sind Ihnen vor einer Woche in den Lesungen des Osterfestes wie alle Jahre wieder begegnet. Und jetzt noch einmal. Noch eine Ostergeschichte. Allerdings eine Ostergeschichte vor Ostern. Ja, mehr noch, eine Ostergeschichte vor Karfreitag. Am Ende der Erzählung steht der Beschluss des Hohen Rates, Jesus zu beseitigen. Und es beginnt die Passionsgeschichte. So komponiert es der Evangelist Johannes, der einzige Evangelist, der die Lazarus-Erzählung bringt. Im Johannesevangelium wird sozusagen die Passion durch Ostern eingerahmt. Jesu Gang ins Dunkle, der gleich nach unserem Text beginnt, liegt für den Hörer und Leser des Evangeliums schon von Beginn an im Schein des Osterlichtes. Johannes macht Jesu Tod nicht erst von hinten, sondern schon von vornherein auf die Auferstehung hin durchsichtig. Jesus, für sein Heilungsvermögen bekannt, ist ans Krankenbett eines Freundes gerufen worden. Aber er kommt zu spät. Als er endlich eintrifft, ist Lazarus bereits tot. Wirklich tot. Er stinkt schon nach Verwesung. So Marthas drastische Worte. Und sie macht Jesus Vorwürfe. Warum kommt er so spät? Er hätte den Kranken doch eher besuchen und heilen sollen. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Maria weiß von der besonderen Heilkraft Jesu, von seinen spektakulären Heilungen. Der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum, der Blindgeborene oder der Lahme vom Teich Bethesda waren ja in aller Munde gewesen. Und weil Martha das alles weiß, wagt sie die Hoffnung, Jesus könne vielleicht doch noch etwas machen, könne Kraft seiner besonderen Beziehung zu Gott auch in diesem Fall das Blatt noch einmal wenden. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du von Gott erbittest, das wird dir Gott geben. Eine verwegene, eine geradezu verrückte Hoffnung, wie sie nur die Verzweiflung einflößt. Und ein verrücktes, verwegenes Zutrauen. Wie reagiert der, dem solch ungeheures Zutrauen gilt? Erstaunlicherweise überhaupt nicht. Er geht auf Marthas Sätze gar nicht ein, sagt weder Ja noch Nein, sondern er gibt ihr eine Antwort, mit der sie nicht das Geringste anfangen kann. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, wunderbar, das weiß sie auch. Martha ist eine fromme Jüdin, da gehört es zum religiösen Allgemeinwissen, dass am Ende der Zeiten die Welt verwandelt wird und die Auferstehung kommt. Und so gibt sie unwirsch, fast patzig zurück, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Doch hier und jetzt, am Grab ihres geliebten Bruders, tröstet sie das überhaupt nicht. Das Ende der Welt, der jüngste Tag, die Verwandlung aller Dinge, das ist Zukunftsmusik, die nicht aufkommt gegen den Verlust und den Schmerz, der hier und heute erlitten wird. Genau, keine Zukunftsmusik, sondern hier und jetzt, genau das ist es, gibt Jesus zurück. Weit entfernt, ihren patzigen Ton zu tadeln, stimmt er ihrem Beharren auf Gegenwart, auf unmittelbaren Trost ausdrücklich zu. Ja, Maria, du hast recht, es geht um hier und heute. Nicht um den jüngsten Tag am Ende der Welt, sondern um die Auferstehung, die jetzt und hier Wirklichkeit ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Gegenwärtiger geht es nicht. Der Mann, der hier vor dir steht und zu dir spricht, er ist das neue, unzerstörbare Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was für ein seltsamer Satz. Wie soll Martha, ja, liebe Gemeinde, wie sollen wir das verstehen? Dazu müssen wir weit zurückspringen, an den Anfang des Johannesevangeliums. Leben ist eines der wichtigsten Worte in diesem Evangelium und gleich zu Beginn kommt es vor. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und in ihm war das Leben. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Sätze, sie gehören zum Evangelium des ersten Weihnachtstages. Denn das Johannesevangelium erzählt ja nicht von der irdischen Geburt Jesu in Bethlehem. Es spricht von der himmlischen Herkunft Jesu. Es stellt seinen Hörern und Lesern vor Augen, dass in Jesus Gottes Sohn, Gottes ewiges Wort, Gott selbst begegnet. Deshalb ist in ihm das Leben. Nicht einfach Leben, wie wir Lebewesen es haben, sondern Johannes sagt, in ihm ist das Leben selbst. Weil Gott der Inbegriff des Lebens ist, der das Leben selber in sich hat, ohne Anfang und ohne Ende. Und der das Leben in der Schöpfung über sich hinaustreten, anderes ins Leben treten lässt. Die Welt, uns Menschen und alles um uns her. Es ist dieser ganz große Horizont, den Jesus aufmacht, wenn er Marthas Gedanken vom Ende der Welt wegzieht und auf die Gegenwart lenkt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das Leben, die Fülle des Lebens ist hier, Martha. Es ist gegenwärtig, weil du in mir, Gott, dem lebendigen Gott, selbst begegnest. Und es kann zu deinem Leben werden, wenn du dich auf mich einlässt. Einem Leben, das neu ist, reicher und größer als jenes, das du natürlicherweise besitzt. Ewiges Leben. Einem Leben, in dem deine Verletzungen geheilt sind, der Tod überwunden ist. Auferstehungsleben. Es kann zu deinem Leben werden, Martha, wenn du dich auf mich einlässt. Wenn du dich, was auch immer geschieht, auf die göttliche Liebe verlässt, die dir in mir begegnet. Wenn du, was auch immer in der Welt geredet wird, auf die ewige Wahrheit baust, die du in meinen Worten hörst. Wenn du in mir, dem Menschen Jesus von Nazareth, der hier vor dir steht, Gott selber findest. Mit dem zusammenfassenden biblischen Wort gesprochen, wenn du an mich glaubst, dann hast du das ewige Leben, das Auferstehungsleben hier und jetzt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Glaubst du das? Und Martha stimmt zu. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Auferstehung, die Martha nicht mehr für das Ende der Welt erwarten muss, sondern hier und jetzt erfährt? Es ist die Auferstehung des Herzens. Aus der Trauer herausgerissen, aus der Verzweiflung befreit, aus der Mutlosigkeit zur Zuversicht, aus dem Kummer zur Freude, aus der Orientierungslosigkeit zur Klarheit gebracht. Das ist ihr auferstandenes Herz. Ein Herz, das nun auch angesichts des Todes das Leben nicht mehr verliert. Wer an mich glaubt, der wird auch leben, auch wenn er stirbt. Ist das eine rein psychische, subjektive Umorientierung, die es Martha erlaubt, allen Übeln der Welt zu trotzen und dem Tod gelassen ins Auge zu sehen? Ja, es ist eine Wende, eine Umorientierung im tiefsten Inneren. Und wir alle wissen ja, wie fundamental, wie schwer, wenn überhaupt möglich, eine solche Wende in unserem tiefsten Inneren, in unserem Denken, Fühlen und Wollen ist. Vertrauen zu fassen, eine neue Überzeugung zu gewinnen, einen neuen Lebenssinn zu finden, dergleichen ist eine Revolution im Seelengrund. Doch unser Predigttext zeigt, die innere Umwälzung, die Martha erlebt, ist eine Revolution, die nicht aus ihrem eigenen Inneren kommt. Sie widerfährt Martha, widerfährt ihr in der Begegnung mit Jesus. Sie widerfährt ihr, indem sie von ihm getröstet, belehrt und beglückt wird. Darin ist sie verbunden mit einer Wahrheit, einer Kraft, einem Leben, das weit über sie selbst, über ihr Herz, über ihr persönliches Leben hinausweist. Sie wird verbunden mit dem ihr in Jesus begegnenden, lebendigen Gott. Weil aber die Wahrheit und das Leben, die Martha in Jesus erfährt, Wahrheit und Leben Gottes sind, darum bleibt die Auferstehung nicht bei der Auferstehung der Herzen stehen. Weil es Gottes Dynamik ist, die uns im Glauben erfasst, will sie weiterwirken. Wir würden die göttliche Kraft, die uns verändert und trägt, nicht als Gotteskraft ernst nehmen, wenn wir meinten, sie beschränke sich auf unseren Innenraum. Nein, sie will weiterwirken in der Erneuerung auch der äußeren leiblichen Welt, der gesamten Welt. Sie will auch jene Grenzen sprengen, die der kleine Dialog zwischen Jesus und Martha noch bestehen lässt. Wenn er ihr sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, setzt er ja voraus, dass sie sterben wird. So wie Lazarus gestorben ist und wir sterben werden. Und wenn er fortfährt, wer da lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben, dann meint er ja nicht den physischen Tod, auf den Martha, wie wir alle, zugeht, auf den er ja selber, er, Jesus, auch zugeht. Das neue Leben des auferstandenen Herzens steht noch gegen die alte Todeswelt mit ihrem Leid und ihrem Schmerz. Es hält dagegen durch, kann trotzdem Frieden, Freude und Glück bescheren. Aber es bleibt ein Trotzdem. Besiegen, beenden kann unser Glaube die Todeswelt nicht. Dafür, dass dieses Trotzdem enden wird, dafür, liebe Gemeinde, steht die Fortsetzung der Geschichte, die Szene an der Grabhöhle des Bruders Lazarus. Eigentlich passt sie ja nicht zu dem Gespräch, das Martha mit Jesus geführt hat. Jesus hat ihrer Vorstellung einer Auferstehung erst am Ende der Zeiten widersprochen, hat sie sehen gelehrt, dass sie das neue, ewige Leben im Glauben an ihn schon gewinnt. Damit ist eigentlich, so scheint es, alles gesagt. Nachdem Martha voll Inbrunst zugestimmt hat, ist der Akt eigentlich abgeschlossen. Was soll dann noch eine solche Totenauferweckung, die ein Zurückholen in das gegenwärtige, endliche, in das wiederum auf den Tod zulaufende Leben ist? Es spricht viel dafür, dass der Evangelist Johannes hier eine Geschichte aus einer anderen Tradition aufnimmt und seine Erzählung einfügt, die sich mit dem Übrigen reibt. Aber er nimmt diese Erzählung auf und er weiß, was er tut. Er nimmt die Lazarus-Geschichte auf, weil er dem Hörer und Leser seines Evangeliums etwas klar machen will, was er gerade so klar machen kann. Die Lazarus-Geschichte ist ein Vorschein des großen Ganzen. Sie weist voraus auf den Sieg über den Tod, der an Ostern geschieht. Und sie weist voraus auf jene umfassende Auferstehung, die der lebendige Gott auf die Auferstehung der Herzen folgen lassen will, auf das Ende des Todes selbst und die kommende Welt. Martha hat die Auferstehung ihres Herzens erlebt, indem sie Jesus von Mensch zu Mensch begegnete. Uns ist dasselbe widerfahren, wo wir ihn in seinem Wort gehört haben und widerfährt uns noch. Und noch ein Mittel ist uns dazu gegeben, das heilige Abendmahl. Christus, das Brot des Lebens, wie es im selben Johannesevangelium heißt, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer davon isst, der wird leben in Ewigkeit. Leben und immer wieder leben. Ewiges Leben, das verleihe Gott uns allen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.